Fritz Hoppler gegen Babette Nieder, neuer Meilenstein bei den Härtner Höfen und bald neue Straßensperrung? Fragezeichen.
Hör mal, Härten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Härten, dem Podcast der Härtner Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Und André Pritzebel.
Moin.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, die Wahl beschäftigt uns natürlich immer noch und wird es auch noch bis Sonntag weiter tun, denn und auch danach natürlich noch. Aber am Sonntag steht die Stichwahl an. In Härten stehen darin Fred Toplak von der Top-Partei und Babette Nieder von der SPD. Und im ersten Wahlgang hat Fred Toplak rund 10% mehr Stimmen bekommen als Babette Nieder. Das heißt natürlich noch nichts, es ist nochmal ein neuer Wahlvorgang, da wird man dann sehen, wie der ausgehen wird. In unserer Wahlarena haben sich die beiden aber nochmal unseren Fragen und den Fragen aus dem Publikum, also von Ihnen, von unseren Leserinnen und Lesern gestellt. Joachim, du hast es gemeinsam mit unserer Redaktionsleiterin Martina Möller moderiert. Wie hast du die beiden Kandidaten wahrgenommen?
Also ich finde, wenn man sich das nochmal anguckt, übrigens, das ist jetzt nicht Werbung, sondern ernst gemeint, einfach, man sollte sich das angucken.
Ja, auf härtenerallgemeine.de.
Auf härtenerallgemeine.de, genau, auch frei, also auch Nicht-Abonnenten können sich das angucken, wer das jetzt im Podcast hört und vielleicht kein Abonnent ist. Da kriegt man eine Stunde lang einen ziemlich guten Eindruck, wie die beiden drauf sind. Und auch natürlich inhaltlich wurde einiges gesagt. Man kriegt aber vor allem relativ unverfälscht, weil da ist jetzt null Filter dazwischen, relativ unverfälscht die Standpunkte dieser beiden Menschen mit und wie sie aufeinander reagieren. Ich kenne ja beide schon lange und auch ihre Parteipositionen zu diversen Themen. Ich kann sagen, dass da kein Schmuh erzählt wurde. Also das, was man da sieht und hört, ist quasi echt. Man kriegt also das, was man sieht, wenn man jetzt wählt.
Das stimmt, absolut.
Und was man da gesehen und gehört hat, mir ist eigentlich als erstes aufgefallen, Herr Toplak hat sehr oft das Wort pragmatisch benutzt.
Ja.
Ich habe nicht wirklich eine Strichliste geführt, aber ich würde mal denken, 6 bis 8 Mal.
Das hat er aber ja selber, also ich erinnere mich an einen Satz, wo er gesagt hat, um das Wort pragmatisch nochmal zu verwenden. Also ich glaube, es ist ihm auch selbst aufgefallen.
Ja, und das ist durchaus typisch für ihn, würde ich sagen, als Person.
Ja.
Und ich kann auch mir vorstellen, seine Amtsführung wird auch eher davon geprägt sein. Das heißt, wenn man jemand ist, der auf ein großes Konzept für irgendwas wartet, kriegt er da vielleicht weniger, ist in dem Thema weniger Tempo dann drin, mhm, von seiner Amtsführung her. Wenn man auf die Umsetzung von einzelnen Maßnahmen guckt, da ist vielleicht mehr Tempo von ihm zu erwarten. Wie man das dann findet, wie man das bewertet, das muss immer der Wähler natürlich.
Natürlich.
Tun, ne? Und bei Frau Nieder hatte ich den Eindruck, sie ist sehr überlegt, sehr konzentriert, mhm, gewesen. Aber auch authentisch im Sinne von, da wurde nichts erzählt, was sie nicht schon vorher gesagt hat. Ne? Und Herr Toplak war etwas spontaner und wie sich die beiden dann geschlagen haben, wie gesagt, man fragt ja immer danach, wer so ein Duell gewonnen hat und wer verloren hat. Ich finde, sowas liegt größtenteils im Auge des Betrachters.
Absolut.
Und wenn ich gefragt würde, würde ich sagen, in 2 Situationen hat Herr Toplak einen Punktsieg gelandet. Mhm. Aber ob das ganze Duell entscheidet, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber es war schon Feuer drin. Also es wurde schon
das
teilweise
kann man wohl
lauter
sagen.
Und die sind sich ins Wort gefallen. Also
ja,
das war schon ein sehr reges Duell.
Ja, und dadurch eben sehr informativ auch. Also erstens ein klein bisschen unterhaltsam, ist ja auch nicht schlecht.
Eben.
Aber vor allem informativ, wenn zwei sich auf so einem Niveau streiten. Die wissen ja beide, wovon sie reden und worum es geht. Kennen auch beide die Positionen des jeweils anderen. Und dann kriegt man eben mit, wer wofür wirklich streitet und wo die Juckepunkte bei dem anderen auch sind.
Ja.
Also ich muss sagen, also ich fand es auch wirklich, weil du sagst, es ist ein bisschen unterhaltsam, ich fand es sehr unterhaltsam. Auch aufgrund dieser Tatsache, dass sich nach meinem Gefühl wirklich beide nichts geschenkt haben.
Absolut.
Nein. Die sind beide, das habe ich ja auch mal geschrieben, das sind wirklich die beiden Bürgermeisterkandidaten, Kandidatinnen, die das am meisten wollen und am meisten dafür tun.
Mhm.
mit großem Abstand zu den anderen, die eben auch alle längst aus dem Rennen sind.
Ja. Ja. Ich fand auch nochmal als Vergleich zu unserer ersten Wahlarena, wo dann ja fast alle Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten angetreten sind, wo wir ja alle im Nachhinein so ein bisschen gesagt haben, ja, war schon eher so ein bisschen Kuschelkurs damals, war das halt auch nochmal ein großer Unterschied gestern oh ja. jetzt.
Ja, es ging hoch her bei diversen Themen.
Ja.
Ich glaube, Einigkeit bestand eigentlich nur bei der berühmten Knöllchenoffensive genau. der Stadtverwaltung. Ist ja auch ganz interessant für jemand, der es jetzt noch nicht gesehen hat. Wir wissen ja, seit letztem Frühjahr hat das Ordnungsamt in Herten irgendwann mal ohne jegliche Ankündigung angefangen, jeden aufzuschreiben, der irgendwo auf dem Gehweg steht. Verbotenerweise parkt, und legal war das Vorgehen des Ordnungsamtes, aber halt, sagen wir mal, extrem massiv.
Ja.
Und auch so, dass man als aus der Sicht eines Anwohners irgendwo 20 Jahre lang geparkt hat und über Nacht auf einmal nicht mehr parken darf und direkt mit kostet 50 Euro.
Mhm. Ja, zumal, weil, was du auch schon gerade sagtest, es im Vorfeld so gut wie gar nicht kommuniziert wurde.
Ja.
Gar nicht. Nicht nur so gut wie, gar nicht.
Ja, ich glaube, einige Anwohner hatten schon gesagt, dass sie irgendwie mal einen Zettel im Briefkasten hatten, aber das war es dann auch.
Im Laufe der Geschichte
kann auch sein, ist dass das, ich das passiert.
Genau, bei den ersten Aktionen war das wie ein Überfall. Hm. Naja, aber wie auch immer, was ich sagen wollte ist, da haben beide, im Anführungszeichen pragmatisch, gesagt, man muss wirklich in Herten hier und da weiße Linien auf dem Bürgersteig malen, da wo die Bürgersteige breit sind, und da zumindest mit zwei Autorädern das Parken auf dem Gehweg erlauben, einfach um die Fahrbahnen wieder ein bisschen freier zu machen, weil Folge von diesem keiner parkt auf dem Gehweg ist oft, man kommt in manchen Wohnvierteln wirklich nur noch schwierig im Slalom über die enge Fahrbahn. Und es gab auch eine Leserfrage einer Radfahrerin, die sagte, das wäre doch irgendwie auch nicht im Sinne des Erfinders, absolut. Wenn man jetzt mit dem Fahrrad bei den Autos, und die stehen auf der Straße und dann kommt einer entgegen. So, also mit anderen Worten, wir wissen ja, da hat die Stadt Herten im Grunde den zweiten Schritt vorm ersten gemacht. Kein Konzept und einfach irgendwas jetzt verändern und mal gucken, wie die Folgen sind.
Ja.
Die Folgen sind auch blöd. Und man hätte sich vorher überlegen müssen, wie werden die Folgen sein, und dann handeln. So, und da wollen jetzt eben beide dasselbe tun, beide Bürgermeisterkandidaten dasselbe tun, und deswegen kann man sich ziemlich sicher sein, dass das auch passiert. Bei allen anderen Punkten gab es eigentlich Unterschiede.
Ja.
Bei Herrn Toplak hörte man raus, Sicherheit, gefühlte Sicherheit und faktische Sauberkeit in der Innenstadt ist ein Thema, was ich bei Nida nicht gehört habe. Bei ihr war ein wesentlicher Schwerpunkt die Rosa-Parks-Schule, das ist aber auch bekannt, also dafür steht sie, wie gesagt, auch schon länger. Und bei ihr heißt das eben Neubau auf dem neuen Grundstück. Und dieses Grundstück muss noch gekauft werden, alles auch nicht billig, und daran entspinnt sich dann die übliche Debatte, ich will sie jetzt nicht wieder...
Nein, das kann man sich sehr gut angucken, also da wurde es dann wirklich, es ging sehr in die Tiefe und da wurde es auch echt mal laut. Ich habe ja gerade schon gesagt, Frau Dr. Nida ist im ersten Wahlgang rund 10 Prozentpunkte hinter Herrn Toplak gelandet. Glaubst du, dass sich das noch drehen kann? Und wie knapp, glaubst du, wird die Entscheidung am Sonntag?
Also drehen kann, natürlich ja. Sonst würde es auch nicht wirklich Sinn machen, Stichwahlen abzuhalten. Dann würde Frau Nida auch vielleicht lieber zu Hause bleiben, als wirklich viel dafür zu tun, dass sie gewählt wird. Man muss schon sagen, der Abstand ist relativ groß. 10,5 Prozentpunkte genau. Allerdings liegt eine Gefahr darin, jetzt aus Sicht von Herrn Toplak. Seine Wähler könnten denken, im Grunde hat er schon so gut wie gewonnen. Und es geht immer darum, aus Sicht von beiden Kandidaten vor allem das eigene Lager dazu zu bewegen, nochmal den Allerwertesten zur Wahlurne zu bewegen. Und da weiß man halt nicht, wie viele so entschieden sind, dass sie das tun. Dann gibt es eben noch die Wahlaufrufe von anderen Parteien, einmal die Grünen, die ja etwas schwächer sind. Also für Herrn Berner hatten 924 Härtnerinnen und Härtner gestimmt. Und die werden sozusagen gebeten, ihr Kreuzchen bei Babette Nida zu machen. Wissen wir jetzt, wie viele von denen sagen, ja, der Empfehlung folge ich?
Natürlich nicht.
Sagen wir, es sind die Hälfte, dann kriegt sie 450 Stimmen. Bei Herrn Toplak hat die AfD dazu aufgerufen, ihn zu wählen. Er hat nicht unbedingt drum gebeten. Ich weiß auch nicht, ob er glücklich drüber ist, weil das natürlich immer so ein Geschmäckler hat und der politische Gegner wird darauf natürlich auch dann ordentlich rumreiten. Es sind deutlich mehr Wähler, die die AfD im Köcher hat. Mehr als 3000 waren das in Herten. Aber weiß man, wie viele von denen dieser Empfehlung der AfD nun folgen?
Ich glaube, bei denen ist es sogar noch ungewisser, das zu sagen, weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, die wollen keine Altparteien. Gut, Fred Toplak und die Top-Partei sind auch keine Altpartei. Das finde ich in Herten so noch mal ein bisschen mit das Spannendere als in anderen Städten. Deswegen finde ich, kann man es da auch noch mal schwerer einschätzen.
Ja.
Aber eigentlich wollen sie ja wirklich nur ihren Kandidaten und sonst nichts anderes. Deswegen finde ich es bei der AfD wirklich sehr schwer einzuschätzen, ob die solchen Wahlempfehlungen folgen oder nicht.
Zumal in der Wahlempfehlung das nicht so formuliert war, wie ist eine tolle Sache, wählt Fred Toplak, sondern schweren Herzens empfehlen wir euch, erst das kleinere Übel.
Ja, genau, so wird es in Mal auch formuliert.
Gerade das kleinere Übel, ne, das sagt ja schon einiges darüber aus.
Und wenn man sich jetzt in einen AfD-Wähler reinversetzt, also man möge mir verzeihen, aber ich versuche mich immer in... wenn ich berichte, in die jeweilige Gruppe, um die es geht, reinzuversetzen. Wenn man so ein bisschen protestmäßig drauf ist und jetzt als Empfehlung kriegt, ja, wir haben da so ein kleineres Übel, wähl das doch, dann ist auch wieder die Frage, ja, bewege ich meinen Allerwertesten dafür nochmal? Ich würde auch vermuten, das macht ein geringerer Prozentsatz der AfD-Wähler.
Und generell ist ja bei Stichwahlen auch die Wahlbeteiligung immer noch mal deutlich niedriger als bei der eigentlichen Wahl.
Genau, ungefähr halb so groß.
Genau.
Es stehen ja auch ganz platt nicht mehr alle Kandidaten zur Verfügung.
Eben.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein glühender CDU-Verfechter bin und immer in die Kirche renne und eben katholisch wähle, so welche gibt es ja, vor allem unter Älteren, ja, jetzt steht da für mich kein Kandidat mehr auf dem Wahlzettel, also gehe ich nicht mehr hin.
Ja, ja.
Ne, das gibt es ja auch. Also, dass man überlegt, sagt, nicht nur aus Faulheit, sondern überlegt, sagt, nein, da ist keiner, den ich wählen kann.
Genau. Hm.
So ist es eben, die Wahlbeteiligung ist niedriger und es kommt, dadurch hat jede einzelne Stimme mehr Gewicht und es kommt eben darauf an, wählen zu gehen. Also, wer Einfluss nehmen will bei der Stichwahl, hat meine Stimme mehr Gewicht.
Absolut, absolut.
Und wie das dann ausgeht, ja. Ich könnte jetzt eine Wette irgendwie abschließen, aber ich glaube, das lassen wir mal.
Genau, genau. Aber wie unsere Redaktionsleiterin Martina Möller auch in der Wahlarena gesagt hat, es ist super wichtig, wählen zu gehen. Wir haben als Bürgerinnen und Bürger das Recht und die Mitbestimmung und deswegen sollten eigentlich alle Härtnerinnen und Härtner, die wählen dürfen, am Sonntag genau von diesem Recht auch Gebrauch zu machen, weil
übrigens,
es eben eine wichtige Wahl ist.
Übrigens, dass es knapp werden kann, ne, hat sich ja schon am 14. gezeigt.
Ja.
Da gab es ja einen Wahlbezirk, der ging mit nur einer Stimme an die SPD in dem Fall. Und knapp werden kann es auch bei der Bürgermeisterwahl.
Absolut.
Übrigens, wenn es unentschieden steht.
Ja, hast du ja letztes Mal schon erzählt im Podcast.
Wird verlost.
Dann wird gelost. Das ist, aber da hoffen wir mal, dass das nicht passiert am Sonntag. Wir werden aber natürlich auch am Sonntag genauso umfassend wie bei der Kommunalwahl am 14. September berichten. Also es wird auch wieder ein Wahlstudio geben. Wir werden wieder Live-Berichterstattung haben und alles Wissenswerte und Wichtiges finden Sie natürlich in unserer App und auch auf unserer Webseite. Und ich würde sagen, das ist schon der perfekte Übergang zu unserem Werbeblock. Denn genau das, alles über was wir hier sprechen, findet ihr auf unserer Webseite www.härtener-allgemeine.de und in unserer HA Plus App, die es für iOS und Android gibt. Da gibt es dann nicht nur diesen Podcast, sondern wie gesagt Live-Berichterstattung, Videos, den Lokalsport, alle Artikel und Themen, über die wir schreiben. Also unserer Meinung nach lohnt sich ein Blick definitiv. Wir haben gerade ein Angebot für euch, 8 Wochen für 1 Euro. Könnt ihr ja einfach mal auschecken, ob das was für euch ist. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik weiterhin Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren richtet, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Zeitungen und Anzeigenprospekte verteilen. Da findet ihr alle wichtigen Informationen unter taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Und da suchen wir auch für unsere Standorte in Mahl und Herten. Ihr könnt ja einfach mal über die Internetseite gucken, ob das was für euch ist. Und unser Werbemarkt sucht weiterhin Telesales Manager für unseren Standort in Mahl. Dabei geht es um den Verkauf von Digital und Print Werbeprodukten für unsere Kunden im Verbreitungsgebiet, frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents, und genau unter der Internetadresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle wichtigen Informationen und auch ein Bewerbungsformular, wo ihr euch direkt bei uns bewerben könnt, und vielleicht können wir euch dann ja auch bei uns im Unternehmen begrüßen. Ja, die Link gibt es natürlich wie immer bei uns in den Shownotes. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu den Herthener Höfen, auch ein Dauerbrenner bei uns im Podcast und natürlich generell bei uns in der Berichterstattung. Sie haben einen neuen Meilenstein erreicht, kann man ja schon so ein bisschen sagen. Der erste Mieter im Gebäudeteil B ist jetzt eingezogen.
Das ist richtig.
Das Jobcenter hat dort mit 4 Jahren Verspätung in den Höfen eröffnet. Aber auch das war mal wieder eine Zitterpartie, André.
Genau.
Wie lief die 8. Teileröffnung vonstatten? Wie ist das vonstatten gegangen?
Genau, also ich meine, vielleicht ganz kurz nochmal ein Exkurs für alle, die sich nicht mehr erinnern können. Am 14. März dieses Jahres haben ja die ersten beiden Geschäfte geöffnet. Da war es ja, glaube ich, also noch viel knapper als diesmal. Ich glaube, eine Stunde bevor die ersten beiden Geschäfte eröffnen wollen, konnte die Stadt letztendlich grünes Licht geben, weil es die ganze Zeit an einem Brandschutzgutachten gescheitert hatte, dass der Investor nicht vorliegen könnte. Diesmal hat es 3 Anläufe gebraucht, also heißt, die Bauordnung musste 3-mal in die Räume rein und sich alles anschauen, bis dann wirklich alles behoben war in Richtung Brandschutz und so weiter. Und das war dann erst am Montagnachmittag dieser Woche. Dienstag hat dann das Jobcenter allerdings wie geplant geöffnet.
Ja, genau. Wenigstens.
Auf jeden Fall.
Woran lag es diesmal, dass das alles sich dann wieder immer weiter nach hinten verschoben hat?
Ja, laut Stadtberätin Janine Feldmann teilweise an vermeintlichen Banalitäten. Also es waren teilweise an den Fenstern noch keine Türgriffe. Es fehlten Türen. Das sind alles im Grunde genommen, ne, wenn man so eine Kleinigkeiten, aber die müssen natürlich da sein.
Ja, natürlich.
Gerade im Hinblick auf die Sicherheit.
Ja,
ja, und da hat es dann wieder eben ein Weilchen gedauert, bis das Ganze dann behoben war. Also ursprünglich fand, glaube ich, eine erste Begehung statt. Dann eine zweite Begehung in der vergangenen Woche, die eigentlich offiziell von der Stadt dann als abschließende Begehung angekündigt worden war. Und naja, es war dem dann wohl doch nicht so. Und die wirklich abschließende Begehung fand dann eben am Montag dieser Woche statt.
Das ist ja eigentlich Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, ja, absolut.
Also das gibt es doch eigentlich. Also es kann doch eigentlich auch nicht sein, dass man schon bei der ersten Teileröffnung solche Probleme hat und dass sich das jetzt immer weiter fortzieht. Und da, also ganz ehrlich, da denkt man doch schon bei den nächsten Teileröffnungen, wann auch immer die kommen mögen, das wird doch wahrscheinlich wieder so eine Zitterpartie werden.
Ja, das große Problem sind ja auch letztendlich, dass die Höfe sich jetzt von einer Teileröffnung zur anderen hangeln.
Also, und jedes Mal erreicht sie den Hof mit Mühe und Not sozusagen.
Genau,
auf den letzten Metern. Dr. Stefan Schnitzler, der Geschäftsführer des Investors Phoenix Development, hatte ja seinerzeit am 14. März angekündigt, dass die Höfe auf jeden Fall in diesem Jahr öffnen.
Voraussichtlich im Sommer.
Im Sommer, und der ist jetzt fast vorbei.
Nee, der ist vorbei.
Der ist vorbei. Ja, ist schon genau. Okay. Ja, da bin ich mir nie sicher.
Das genau, kann also so, sozusagen, das Ziel ist schon mal leider Gottes wieder verfehlt. Und ob die wirklich alle Komplexe wirklich jetzt eröffnen. Ich für meinen Teil bin mir da sehr unsicher, weil es so schlicht und ergreifend jetzt einfach nicht danach aussieht. Du sprachst schon davon, Meilenstein ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber damit wurde eben der nächste Gebäudekomplex eröffnet, das B-Gebäude, also Ecke Kaiser- und Feldstraße. Bisher waren alle Eröffnungen im Bauteil C, genau, Im kleinsten, an der Konrad-Adenauer-Straße, Kaiserstraße. Beispielsweise jetzt in dem B-Gebäude sind auch Aldi untergebracht, ist Rossmann untergebracht. Rossmann, wir erinnern uns, wollte eigentlich am 2. August dieses Jahres eröffnen, wurde auch nichts. Meine neueste Information heißt, Rossmann kann es auch noch nicht sagen, wann es jetzt letztendlich eröffnet.
Vielleicht warten die auch noch auf die Fenstergriffe.
Wahrscheinlich. Nein, also ich muss sagen, man kann eigentlich schon in die zukünftige Fläche reinschauen. Die ist im Inneren der Höfe und da wird einfach nur fleißig gebaut. Soweit, keine Ahnung.
Ja,
was Aldi eben, also mittlerweile sind ja auch alle Mieter, wenn wir da mal anfragen, sehr zurückhaltend geworden.
Verständlich.
Eben, natürlich. Also nichts Genaues weiß man nicht in der Hinsicht.
Man hört allerdings, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ne? Ja, und ich glaube, man kann inzwischen auch öffentlich sagen, dass der Generalübernehmer das eigentliche Problem ist.
Ja.
Das ist die Firma Kubus Bau, wenn ich das richtig sehe.
Kubus Projektbau 2 GmbH, mit Sitz in Erftstadt. So viel lässt sich zumindest und herausfinden.
Und bisher war das immer so, wenn wir die was gefragt haben, kam keine Antwort.
Ach, schön.
Und es ist eigentlich so, dass der Generalübernehmer ja dafür sorgt, dass Bauarbeiter zu der Baustelle kommen, die in letzter Zeit war das ein bisschen anders. Man sah nämlich nicht mehr Bauarbeiter des Generalübernehmers nur auf der Baustelle, was ja auch Bände spricht. Aber der hat eben dafür gesorgt, dass man sah immer die Nummernschilder aus Slowenien, Bulgarien, also südöstliches Europa, da eben herkamen und auch zum Beispiel bei den Pflasterarbeiten ja fleißig waren, wie du gesagt hast, aber sagen wir mal eine Art von Arbeit abgeliefert haben, die so ähnlich ist wie die Fenster ohne Griffe. Also das Pflaster musste ja auch 3-mal, 4-mal gemacht werden an manchen Stellen.
Genau, und ne, wir erinnern uns gerade an diese Stufe, die jetzt am Busbahnhof da eingebaut werden musste. Da hat die Bauordnung ja auch gesagt, nee, das muss nochmal neu gemacht werden.
Also da steckt der Wurm drin.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Höfe sind aber auch nochmal ein gutes Stichwort. Da soll es ja auch mal eine Tiefgarage geben mit Parkplätzen. Wie ist
ein
da? Ein Parkhaus. Wie ist
ein
da
Parkhaus.
Der neue
Stand? 400 Plätze insgesamt. Ne?
400 sollen entstehen. Genau, laut Stadtbarätin Janine Feldmann hat die Bauordnung auch im Zuge dieser Jobcenter-Eröffnung jetzt eigentlich 50 Stellplätze abgenommen. Die laut ihrer Aussage für das Jobcenter reserviert sind. Jobcenter selber weiß davon nichts. Ich hatte gestern noch mit dem Pressesprecher Thomas König telefoniert. Da war die Auskunft, ist ein Antrag gestellt worden, dass das Jobcenter eben Parkplätze bekommen soll.
Muss ja auch für die Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter.
Wo jetzt genau, ging daraus nicht hervor. Schlichtweg, laut seiner Aussage, hat das Jobcenter noch keine Zuteilung bekommen. Also es weiß nicht, ob es die bekommt, wo es die bekommen könnte und unter welchen Konditionen.
Und wie viel das kostet.
Ganz genau.
Also das ist wirklich eine Kommunikation. Also wenn das jetzt irgendwie PR-Leute wären, ich glaube, die wären schon längst, wenn die für so eine öffentliche Kommunikation verantwortlich wären, ich glaube, die wären schon längst nicht mehr da. Also das kann ja echt nicht wahr sein.
Das Ganze öffnet ja nun mal dann auch irgendwelchen Spekulationen Tür und Tor. Eben. Also ich weiß, auf Facebook wird schon wieder fleißig diskutiert darüber, ob denn jetzt das Parkhaus schon geöffnet ist oder nicht. Es ist natürlich auch verwirrend. Also man muss sagen, von der Feldstraße aus, das hat ja eigentlich zwei Zufahrten von der Feldstraße und der Konrad-Adenauer-Straße aus. Von der Feldstraße ist ganz klar ersichtlich, da ist noch der Bauzaun davor. Bisschen verwirrend wird es an der Konrad-Adenauer-Straße, weil der Bauzaun geöffnet ist. Höchstwahrscheinlich, weil da einfach auch die Baufahrzeuge reinfahren müssen und da wahrscheinlich auch Material geliefert ist. Wir können ja selber
das heißt, so. Das heißt dann, es sieht so aus wie offen von der Konrad-Adenauer-Straße.
Genau. Also ich kann mich entsinnen, ich war gestern da einfach mal und habe es mir von Weitem angeguckt, um mir ein Bild zu machen. Da ist dann auch ein Wagen reingefahren, stand kurz da, also ist die Rampe runtergefahren, stand kurz da, ist rückwärts wieder raus und hat weiter woanders nach Parkplätzen gesucht.
Das ist ja auch schwierig.
Also man muss auch sagen, da ist auch keine Beschilderung, dass man da reinfahren könnte oder ähnliches. Ne?
Aber und auch keine Beschilderung, dass man nicht reinfahren darf.
Richtig, soweit ich zumindest gesehen habe, da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen.
Ja, schön.
Was ist denn eigentlich mit der Feldstraße, die Ausfahrt zur Feldstraße hin, die ist aber noch zu, sagst du, ne?
Die ist noch zu, ganz genau. Ja. Und wie letztendlich die Verkehrsführung da, wenn das Parkhaus denn mal geöffnet sein soll, ist, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich habe jetzt beim Investor Phoenix Development dahingehend eine Anfrage gestellt, habe bislang noch keine Antwort erhalten. Also ob es beispielsweise so geregelt ist, dass an einer Seite die Autos nur reinfahren sollen, an der anderen Seite rausfahren sollen oder beides als Ein- und Ausfahrt gilt.
Im Moment macht es nicht so viel Sinn, zur Feldstraße rauszufahren, weil da Dauerstau ist.
Genau.
Jedenfalls meistens Stau.
Du leitest perfekt zum dritten Thema über.
Genau.
Ja, Feldstraßenbrücke ist natürlich gerade wegen Sperrung Kaiserstraße und Ulanstraße unfassbar überlastet. Du hast schon gerade gesagt, es staut sich auf was weiß ich wie viele Kilometer.
Ach, so lang ist der Stau nicht, nur zäh.
Ja, okay, okay. Aber ist trotzdem auch nicht schön. Also man braucht trotzdem deutlich länger. Da bereiten jetzt aber auch irgendwie der bauliche Zustand so ein bisschen Sorgen. Joachim, du hattest drüber geschrieben, wird jetzt bald die nächste Straße gesperrt.
Ja, das war zumindest meine Befürchtung. Also ich meine ganz platt, es gab mal eine alte, ich bringe mal ein paar Fakten. Mhm. Eine alte Verkehrszählung von Straßen NRW sagt, 9500 Autos fahren da täglich über die Feldstraßenbrücke. Darunter sind auch einige Autos, die man als besonders schwer bezeichnen muss. Also schwere LKWs dürfen da drüber und auch die dicken Gelenkbusse der Festischen. Ja. Und es fahren auch normal schon 6 Buslinien drüber. Mhm. Jetzt haben wir in Herten mit Brücken ja so ein, sagen wir mal, Sonderproblem. Mhm. 2 Brücken sind gerade nicht im Betrieb, Kaiserstraße, und deswegen ist die Kaiserstraße gesperrt. Ulandstraßenbrücke, weil die Festische da 5 Buslinien drüber zusätzlich umgeleitet hat, wegen der Kaiserstraße. Ja. Jetzt muss man unterm Strich sagen, diese 5 Buslinien bedeuten mehr als 200 Busse täglich. Und eigentlich haben die der schon maroden, vorgeschädigten Ulandstraßenbrücke den Rest gegeben, sodass die nun für den Verkehr gesperrt werden musste. Nun ratet, wo diese 200 Busse jetzt gerade alle herfahren?
Feldstraße.
Wie sollte es anders sein?
Über die nächste Brücke, die Feldstraßenbrücke. Und ja, man könnte jetzt erstmal vermuten, ob die Feldstraßenbrücke das wohl aushält. Mhm. War jedenfalls meine banale Bauchgefühl-Frage. Dann bin ich da mal gucken gegangen. Ich gehe auch so täglich oft über die Brücke, aber nie so ganz genau hingeguckt. Wenn man genau hinguckt, ich kann nur sagen, mir wird da schon ein bisschen schwummerig.
Ich fand auch die Fotos in deinem Text dann auch schon so aus, so
Genau, gerade ich erinnere mich das Foto, was du mir gezeigt hast, was letztendlich auch im Text erschienen ist, dieser verrostete Stahlträger. Das lässt ja eigentlich wirklich, ich bin kein Experte, aber das
also es ist ganz gutes Ein. Es ist ganz offensichtlich so, dass zwischen der Fahrbahnrampe, also wo man eben zur Brücke hochfährt, von den Herthener Höfen aus, und dem eigentlichen Brückenbauwerk, da ist die Fahrbahn schon mal gekittet und da gibt es offensichtlich auch eine Bewegung und zwar horizontal und vertikal. Mhm. Das heißt, das Geländer ist gerissen an beiden Seiten, an der gleichen Stelle, also an der gleichen Tiefe sozusagen der Brücke. Und eine Stabilisierung der Brücke, wo der Geh- und Radweg sozusagen ein wenig unstabil war, nach Ansicht von Straßen-NRW, da wurde ja so eine Betonspange eigentlich rübergesetzt. Die hängt genau an der Stelle, wo eben das Geländer auch gerissen ist, so 3-4 Zentimeter in der Luft. Die wurde mit Sicherheit, ich habe es mir jetzt nicht über die Jahre ganz genau angeguckt, wann hat sich was wie viel Zentimeter bewegt, aber die wurde irgendwann mal in den Boden gedübelt, um es mal laienhaft zu sagen. Und wenn der Dübel, wenn ich was aufhänge, und der Dübel steht sozusagen in der Luft rum, dann werde ich nervös, weil das Bild könnte runterfallen. Mhm. Und so sieht es da jetzt aus. Wenn man Straßen-NRW, die zuständige Behörde, fragt, beruft die sich auf ihre Aktenlage. Und die Aktenlage sagt, in dem Brückengutachten steht, die ist tragfähig. Die hat zwar Vorschäden, hat die Brückenprüfnote 3,0. Mhm. 3,0 heißt ja, so in Schulnoten so eine 4-.
Also nicht gut.
Nicht gut, aber die Tragfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Mhm. Könnte höchstens der Gehweg abschmieren. der aber ja stabilisiert wurde, sodass alles okay scheint.
Aber hieß nicht Ähnliches auch am Anfang bei der Ulandstraßenbrücke, dass die da doch gesperrt wurde?
Bevor da die Busschwadronen drüber fuhren, hatte die auch eine relativ gute Note noch.
Ja.
Dann kamen die Busse und dann stürzte die Note auf 3,8 und das heißt ungenügend in nur einer Woche.
Aber muss man dann nicht als Straßen-NRW sagen, okay, wir haben eine neue Situation, wir wissen, es ist sowieso schon noch nicht alles gut und wir prüfen jetzt nochmal?
Ich finde ja, das habe ich auch so kommentiert, und Straßen-NRW findet nicht. Damit ist die Geschichte leider vorerst zu Ende erzählt. Ich kann nur sagen, ich bin kein Architekt.
Nee,
kein,
wir alle nicht.
Ja, eben. Darum kann ich das nicht wirklich beurteilen. Ja, ja. Ich kann nur gucken und sagen, dass mir das Sorgen bereitet.
Ja.
Und das ist wirklich ernst gemeint. Also es wäre auch jetzt nicht nur für jemanden, der da eventuell auf der Brücke verletzt wird, weil da was abschmiert, ein Problem, sondern das wäre verkehrlich in Herten der GAU.
Der Super-GAU. Also das wäre die absolute Katastrophe, wenn die Brücke jetzt auch noch gesperrt wird.
Ja, weil wir haben dann nach Norden und nach Osten nichts mehr.
Ja.
Und das hieße, man muss von Herten Mitte aus nach Westerholt fahren, um nach Recklinghausen oder irgendwo hinzukommen.
Das wollen wir uns erstmal nicht vorstellen und hoffen, dass die Feldstraßenbrücke durchhält. Die wird ja sowieso neu gemacht, das steht ja jetzt schon lange fest. Es sollen dann ja auch nochmal, ich glaube, Treppen auch auf die Bahnsteige geben und so. Steht denn da schon fest, wann das jetzt genau passiert?
Ja, leider. Also eigentlich sollte die Brücke nur noch bis zu diesem Jahr durchhalten. Ne, was einen ja auch irgendwie, das wäre schön gewesen, wenn man das so gemacht hätte, ne, dass sie in diesem Jahr wirklich neu gebaut wird. Aber da haben sich Straßen NRW und die Bahn, sagen wir mal, kommunikativ auseinanderdividiert. Also die Bahn hat Straßen NRW gesagt, nee, das passt uns jetzt nicht mehr, ihr kommt zu spät, der Fahrplan steht schon, jetzt geht das nicht. Und darum machen die das erst 2027. Und so lange können wir jetzt gucken, wie sich die reißenden, rostenden Stahlgeschichten auf der Brücke entwickeln und ob die Busse der Festischen eine zweite Härtener Brücke kaputt fahren oder nicht.
Wobei man ja sagen muss, ohnehin fahren da sehr viele Buslinien schon drüber, auch ohne Sperrung der Kaiserstraße.
6 Buslinien sind es im Normalbetrieb und aktuell sind es 11.
Ja, okay,
das ist fast doppelt so viel. Also
da geht schon einiges. Und es bleibt natürlich auch zu hoffen, dass die Bahn ihren Zeitplan einhält und wirklich bis Mitte Dezember die Kaiserstraßenbrücke fertig kriegt. Weil wenn sonst die beiden Straßen gesperrt sind, das ist natürlich auch.
Das wäre allen Beteiligten zu wünschen. Ja.
Tja, und generell muss man sagen, die Brücke hat ja jetzt nicht nur ein paar Busse mehr zu tragen, sondern da sind im Normalfall schon, also wie gesagt, diese Zählung mit 9.500 ist alt. Straßen-NRW erwartet momentan eher 10.000. Mhm. Nicht gerechnet diese Umleitungssituation, die wir jetzt haben. Also wahrscheinlich sind wir eher bei 12.000. Und darunter eben mehr schwere Busse vor allem. Mhm. Und das eben bis, wie du schon sagst, bis Weihnachten, wenn die Bahn ihren Zeitplan einhält, was sie ja bislang in Herten selten bis nie getan hat. Und das hieße dann eben noch länger. Mhm. Möglicherweise hilft unsere Berichterstattung ja dabei, dass Straßen-NRW doch mal jemanden vorbeischickt, der zumindest mal guckt.
Das wäre schon mal gut.
Ja. Ich fände das auch gut. Ich werde die auch im Abstand von zumindest 2-3 Wochen immer mal wieder fragen, ob inzwischen mal einer nachgeguckt hat. Dann würde es mich beruhigen und unsere Leser wahrscheinlich auch.
Ja. Eben, ihr merkt, wir bleiben natürlich an dem Thema dran, genauso wie an der Kaiserstraßensperrung und an allen weiteren Themen, die so in Herten wichtig sind. Aber ich würde sagen, dann war es das mit dem dritten Thema. Und wir kommen zu den Wochenendtipps, denn das sind ziemlich viele. Wir haben im Podcast jetzt nicht alle, wir haben aber natürlich auf www.hertner-allgemeine.de eine Wochenendübersicht, auch immer natürlich ohne Anspruch auf komplette Vollständigkeit, die aber schon sehr, sehr vollständig ist. Wir haben der Feierabendmarkt auf Ewald, das hatte ich ja letzte Woche im Podcast schon erzählt, er hätte eigentlich letztes Wochenende stattfinden sollen, wurde jetzt aber auf das kommende Wochenende verschoben, von Freitag bis Sonntag, also wurde sogar um 2 Tage erweitert, denn sie wird parallel zur Gravelbike-Messe, die eben auch auf Ewald an dem Wochenende von Freitag bis Sonntag stattfindet, dann halt da dann stattfinden und dann ist am Freitag geht's dann ganz normal halt abends los und wird dann den Abend übergehen und am Samstag und Sonntag ist es dann eher tagsüber der Feierabend. Markt. Also wer dann halt zu den Gravelbike-Messe geht, wird da auch nochmal sehr gut mit Essen und Trinken versorgt. Gravelbikes, wer nicht weiß, was das ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Da gibt es bei der Messe halt Touren, eine Messe eben und ganz viel Bühnenprogramm. Der Höhepunkt wird das Wettrennen Scary Schotter mit einer Gesamtlänge von rund 44 Kilometern und insgesamt 750 Höhenmetern, die da überwunden werden müssen mit dem Gravelbike. Dann gibt es am Freitag beginnt im Glashaus die sogenannte Klangraum-Serie. Da tritt die irische Singer- und Songwriterin Emma Langford mit ihrem Ensemble auf. Das geht um 20 Uhr los und Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro. Es geht Samstag auch musikalisch weiter und zwar mit einer Westernhagen Tribute Show vom bekannten Westernhagen-Double Andreas Marius Weitersagen. Der tritt in der Schwarzkaue auf Zeche Schläge und Eisen auf am Samstag um 20 Uhr. Die Karten an der Abendkasse sind für 33 Euro erhältlich. Und dann haben wir als letzten Tipp für den Podcast noch am Sonntag einen sehr besonderen. Und zwar kann man ab Sonntag in der Kirchengemeinde St. Maria Heimsuchung den beliebten Früchteteppich sich wieder anschauen. Dieses Jahr lautet das Motto: Baut Brücken, keine Mauern. Es ist, wie gesagt, eine sehr besondere Aktion, die es so auch meines Wissens nach nirgendwo anders wirklich gibt. Und den kann man sich dann ab Sonntag bis zum 6. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr ansehen. Und da ist er dann eben zu sehen. Genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende. Wir sagen danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal der Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet haredaktion@medienhaus-bauer.de. Feedback, alle möglichen Fragen, Themenvorschläge können da gerne hingeschickt werden. Wir sind natürlich auch auf Instagram und Facebook zu finden. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auf unserer Website noch ein Abo dalassen würden, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Joachim.
Gerne.
Danke, André.
Gerne.
Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao.